This is the last call for all remaining passengers traveling to
Brasilien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fernweh-Podcasts, in dem Studierende von ihrer Zeit im Ausland erzählen. In der heutigen Folge geht es um Brasilien und insbesondere darum, was man vielleicht wissen sollte, wenn man vorhat, für ein Semester oder auch für ein Praktikum Zeit in diesem schönen Land zu verbringen. Dafür habe ich heute Vincent zu Gast und ich würde sagen, am besten stellst du dich erstmal kurz selbst vor und sagst, was du studierst, wann und wo genau du in Brasilien warst und was du dort gemacht hast.
Ja, hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Ich bin Vincent Keilig und ich studiere Philosophie im Monobachelor. Und da ich mich für die brasilianische Kultur durch die Musik interessiert habe, dachte ich mir, ich mache ein freiwilliges Praktikum, um das noch mitzunehmen in meinem Studium, also in meinem Studium. Und bin dann diesen Sommer, also vom Mitte Juni bis Mitte September, nach Sao Paulo gegangen, um da im Matthias-Staden-Institut ein Praktikum zu machen. Das Matthias-Staden-Institut behandelt die deutsche Immigration nach Sao Paulo. Die ist mittlerweile schon ganze 200 Jahre alt. Und genau, da habe ich dann mit vier weiteren Arbeitskollegen, also es war ein sehr kleines, also ein schönes, gemütliches Umfeld, habe ich ein Praktikum im Kulturinstitut gemacht, wo, also es lag in einer deutschen Schule. Und genau, da habe ich dann viele Aufgaben übernommen. Da habe ich eigentlich echt einen guten Schnupperkurs bekommen sozusagen, weil ich da ein bisschen von allem machen konnte. Ich hab mitgeholfen, deutsche Texte zu korrigieren, weil es einen kleinen Mangel an deutschen Leuten dort gab. Und dann habe ich am Ende sogar noch das Buch mit veröffentlicht, was sie jährlich rausbringen. Die bringen nämlich, also das Institut bringt jährlich immer ein Jahrbuch raus. Stand dann sogar mein Name im Verzeichnis, habe ich mitgeholfen, die Texte dafür zu korrigieren. Und sonst habe ich ganz alte Zeitungen digitalisiert. Ich habe auch Social Media Texte verfasst. Und ab und zu wurde mir dann auch, also bin ich mit einem Arbeitskollegen auch in ein Museum gegangen, um dort die Immigrationsschicht anhand irgendwelcher Museen zu lernen, was auch sehr interessant war, weil die Immigrationsgeschichte von Sao Paulo, also super vielfältig und ja, super interessant eigentlich ist, weil die aus der ganzen Welt Immigration haben, wo man gar nicht weiß. Die haben aus Japan Immigration, die haben aus Libanon Immigration, aus dem Rest von Südamerika, aus Deutschland, Italien sehr viel. Also da kommen wirklich allerlei Kulturen zusammen, was man auch an der Stadt merkt. Und generell habe ich viel über die Geschichte Brasiliens gelernt, über den Imperator, also über den Kaiser und die Kaiserin, die aus Österreich kommt und da auch die Beziehung zu Deutschland und auch Österreich sehr gestärkt hat. Genau, also es gab für mich super viel zu entdecken dort auch und genau, der Alltag im Institut hat mir super viel Spaß gemacht und die Kollegen waren alle super nett.
Cool, ja, klingt so, als wärst du total vielseitig gewesen. Nur kurz so als Frage, was war denn die Hauptsprache, die du während des Praktikums genutzt hast? War das Portugiesisch oder Englisch oder Deutsch oder alles so ein bisschen?
Also im Praktikum selber habe ich mit meinen deutschen, also es gab zwei deutsche Kollegen und zwei brasilianische Kollegen und die eine Brasilianerin hat aber auch gut Deutsch gesprochen. Also habe ich eigentlich mit den deutschen Kollegen, wenn wir alleine waren, immer auf Deutsch geredet. Wenn wir aber alle zusammen dann im Büro saßen und ich dann auch schon im Portugiesischen ein bisschen flüssiger war, haben wir dann eigentlich alle auf Portugiesisch meistens geredet. Genau, da habe ich mich halt aber auch schon vorher ein bisschen mit beschäftigt, dass ich das lerne und auch einen Kurs im CESCO besucht, hier an der Uni Potsdam, was auch super toll war, weil der Kurs super cool war und ich treffe mich mit der Lehrerin und den Schülern immer noch, einfach frei. Also kann ich nur empfehlen, dort vielleicht einen kleinen Sprachkurs zu machen oder auch vielleicht über Netflix oder andere Seiten mit Untertiteln ein bisschen die Sprache zu lernen, weil man mit der Sprache in Brasilien schon auf jeden Fall viel weiter in die Kultur eintauchen kann und es macht einfach auch Sinn, sich ein bisschen vorher da zu informieren. Genau.
Ja, das leitet schon so ein bisschen über zu dem nächsten Punkt oder beziehungsweise dem, über den wir eigentlich vor allem jetzt sprechen wollen. Du hast mir nämlich im Vorhinein erzählt, dass es so ein paar Dinge gibt, die du gerne vielleicht vorher gewusst hättest, bevor du nach Brasilien gegangen bist oder speziell nach Sao Paulo. Und da kannst du ja mal so ein bisschen erzählen, was das so für Dinge waren, weil die bestimmt sehr gut zu wissen sind für Studierende, die eventuell überlegen, nach Brasilien zu gehen.
Ja, also es gab eine Sache, die mich sehr am Anfang zum Schwitzen gebracht hat. Und das war, ich wollte mir direkt am Flughafen, als ich angekommen bin, schon eine SIM-Karte kaufen, die man dort Chippy nennt. Ich habe die ganze Zeit versucht, Cartão SIM zu sagen, aber die wussten dann immer nicht, was ich meine. Das heißt einfach Chippy da, so wie also Chip. Und diese SIM-Karte für ein Handy, um auch Internet zu nutzen, kriegt man erst, wenn man eine Steuernummer hat. Die heißt CPF. Und diese Steuernummer kann ich nur empfehlen, die schon in Deutschland zu beantragen. Das geht. Da könnt ihr euch auch, an der Uni Potsdam gibt es den Leitfaden Brasilien. Müsst ihr einfach nur eingeben, Uni Potsdam Leitfaden Brasilien. Da solltet ihr dann auch, glaube ich, eine Anleitung finden, wie man das macht. Ansonsten kann man es auch im Internet einfach nachgucken, wie man die CPF beantragt. Das hat mich die ersten 2 Wochen ganz schön durch Sao Paulo gejagt, weil ich dann zu einer Steuerbehörde gegangen bin, aber die war dann nicht zuständig und da kam ich echt ins Schwitzen. Das war ein bisschen blöd. Nach 2 Wochen hatte ich es dann endlich und dann hatte ich es auch Internet, was sehr wichtig ist, wieder für Google Maps, um sich in der Stadt zu orientieren, weil es gibt so viele Busse und es hat ein sehr gutes Infrastrukturnetz, aber es überfordert einen am Anfang und da ist dann Google Maps schon sehr sehr, sehr hilfreich. Genau. Dann weiterhin, genau, braucht man halt diese CPF auch fürs Bilhete Único. Das ist sowas, also das ist so eine, sieht aus wie eine Kreditkarte oder so. Und mit der Karte kann man sehr viel Geld sparen im öffentlichen Nahverkehr, weil man dann nicht mehr pro Fahrt, also nicht mehr für jeden Bus oder für jede Bahn, die man nimmt, bezahlt, sondern bezahlt dann innerhalb von 2 Stunden kann man dann 4 verschiedene Busse nehmen und einmal auch in die Bahn umsteigen und damit kommt man eigentlich überall hin in São Paulo. Genau, also die so früh wie möglich zu holen, spart auch eine Menge Geld und deswegen brauchte ich auch die CPF und da habe ich mir hier ein bisschen in den Arsch gebissen, dass ich das nicht früher gemacht habe und die CPF nicht schon im Vorhinein beantragt hat, weil das hätte mir sehr viel Stress und auch Geld gespart,
Das
genau.
ist wahrscheinlich nichts, was jetzt irgendwie direkt im Reiseführer steht oder so, sondern was man einfach wissen muss vorher, ne? Was einem viel Stress erspart.
Ja, und man, also ja, man kann mit der, also man wird auch in jedem Supermarkt nach dieser Nummer gefragt. Das muss man auch nicht unbedingt machen, aber für ein paar auch, zum Beispiel, wenn man zum Arzt geht, muss man die auch immer angeben und es geht auch irgendwie ohne, aber man kommt überall besser durch, wenn man sie schon hat. Also diese CPF ist wirklich super wichtig, weil die so auch als Identifikationsnummer funktioniert. So ein bisschen wie in Amerika, glaube ich, die Social Security.
Ja, gut zu wissen.
Genau, und sonst zum Verkehr noch zu sagen, der Verkehr wer schon mal in einem asiatischen oder in einem südamerikanischen Land ist, der weiß, Verkehr ist da immer so eine Sache. Ich fand, in Sao Paulo ging es eigentlich, aber man muss sich trotzdem einstellen, dass man, wenn man jetzt mal, also wenn ich zur Arbeit gefahren bin, muss ich mich darauf einstellen, anstatt einer Stunde, was der Idealfall war, auch mal 2 Stunden oder 1,5 Stunden zu fahren, weil dann ein Bus ausfällt, der nächste bricht dann auf der Strecke zusammen oder weiß nicht. Also ist alles passiert. Aber das wissen die Leute auch. Und niemand ist dir sauer, wenn du irgendwie zu spät kommst. Auch im Job oder so. Wie alle wissen, wie schlimm der Verkehr ist und alle wissen schon, ja, es kann gut mal passieren, dass man eine halbe bis Stunde zu spät kommt, weil einfach die Busse nicht gekommen sind oder da sind die schon drauf eingestellt und ja.
Die typische lateinamerikanische Entspanntheit.
Genau, ja. Auch wenn man irgendwie sagt, man macht eine Party um 5, dann kann man damit rechnen, dass bis 8 die Leute nicht unbedingt eintrudeln, sondern dann erst 2, 3 Stunden später. Aber ja, das ist halt irgendwie, ja, muss man sich drauf einstellen. Genau, ansonsten, oftmals ist ja auch im Gespräch, Brasilien ist sehr gefährlich. Da ist auf jeden Fall auch was dran. Man sollte sich auf jeden Fall in einer großen Stadt wie São Paulo auch dementsprechend verhalten, wie man sich in anderen großen Städten verhält. Also man sollte aufpassen auf sein Handy. Man sollte jetzt nicht ziellos die Straßen in der Nacht entlang gehen und so. Und vor allem auch auf Märkten aufpassen, natürlich, ne, da ziehen die dann einen schon gerne mal, also man, die berechnen dann einen schon mal gerne einen höheren Preis, vor allem halt, wenn es keine Preisschilder gibt, dann und Gringos werden da schon manchmal über den Tisch gezogen. Ist mir auch einmal passiert auf dem Markt, dass ich viel zu viel für Früchte bezahlt habe, aber gut, da muss man, da, also das ist halt, da muss man sich ein bisschen umstellen.
Aber
Das
das heißt so von der Kriminalität her, es war jetzt nicht so, dass du dich total unsicher gefühlt hast. Also wenn man aufpasst, gerade im Dunkeln, dann
ja,
ist es kein Problem,
also
ne?
ich hatte keine Probleme. Ich hatte von einem anderen Studierenden gehört, dass er in Rio überfallen worden ist. Und Rio ist auch noch mal eine Ecke schärfer als Sao Paulo, habe ich gehört. Ich war auch in Rio. Und da ist die Kriminalität auch noch ein bisschen. Da gibt es auch mehr Bandenkriege noch und so. Also in den Favelas gibt es da mehr Machtkämpfe untereinander, die in Sao Paulo eigentlich nicht so existieren. Das ist viel friedlicher. Und natürlich gibt es auch Kriminalität in Sao Paulo, aber die ist schon ein bisschen geringer. Und ich habe zum Beispiel also als Lage habe ich in Pinheiros gewohnt. Das ist ein bisschen wohlhabenderer Bezirk, aber auch wo noch viele Leute ausgehen, also wo auch die Brasilianer alle hinkommen zum Feiern und so ein bisschen wie Kreuzberg, Friedrichshain so, also sehr so am Puls der Zeit und sehr, sehr hip ein bisschen. Und da bin ich auch nachts die Straßen nach alleine nach Hause gelaufen und habe mich eigentlich nie unsicher gefühlt. Da ist mir auch nie was wirklich passiert. Also ich habe mich da ehrlich gesagt sehr sicher gefühlt. Wo ich mich ein bisschen unsicher manchmal gefühlt habe, war sogar im Zentrum, weil da merkt man auch die Ungleichheit sehr stark, weil da viele Leute auf der Straße wohnen und halt aber eigentlich auch eine sehr reiche Gegend ist. Also da sind die Spannungen ein bisschen größer sogar als in anderen Bereichen so. Und ich war zum Beispiel auch mit einem Kumpel, der in der Favela gewohnt hat, einmal dort. Und da habe ich mich sicherer gefühlt als im Zentrum so, weil wenn man selber da ist, dann und mit den Einheimischen dort rumläuft, dann ist man, ja,
Ja.
man kann sich da ganz normal bewegen. So. Und das ist, wo selbst viele Brasilianer, also viele aus Sao Paulo nicht hingehen würden, weil diese, ja, da ist einfach der Kontrast so
Ja.
groß. Und da gibt es viele Parallelgesellschaften. So.
Okay, interessant. Jetzt neben den organisatorischen Tipps, die man vielleicht so wissen sollte oder beachten sollte, hast du noch eher so kulturelle Tipps oder Tipps speziell für Sao Paulo? Was dir besonders gefallen hat, was man unternehmen kann. Gibt es da bestimmte Dinge?
Ja, also da gibt es super viele Dinge, weil das Erste, was mir auch in Sao Paulo aufgefallen ist, ist diese riesige Vielfalt an Bezirken. Also es gibt Bezirke, die sind sehr italienisch geprägt. Es gibt Bezirke, die sind sehr arm und auch Bezirke, die, wo die meisten Leute wohnen, wo du dann wirklich so ein Meer an riesigen Hochhäusern hast und so. Aber also du kannst in Sao Paulo bestimmt ein Jahr leben und jedes Mal nochmal in einen anderen Bezirk gehen und was Neues entdecken. Und genauso vielfältig ist es auch vom kulturellen und auch kulinarischen Angebot. Also man kann alles Mögliche essen. Dadurch, dass es diese große Immigration gibt, kriegst du eigentlich aus der ganzen Welt auch indisches Essen, italienisches, richtig gutes Essen, viel japanisches Essen, koreanisches Essen und auch Griechisches und also auch wirklich aus der ganzen Welt findest du was. Es gibt super viel Musikangebot von Jazz bis auch sowas wie Kumba, also so lateinische Beats außerhalb von Brasilien, auch Rock und viel Reggae und also es gibt wirklich alles dort und die Konzerte, also es gibt erstens in Bars immer oft Live-Musik, dafür muss man dann gar nichts bezahlen, da muss man dann halt sich nur einen Drink holen dort. Und wenn es Konzerte gibt, dann sind die sehr billig. Und auch von bekannten brasilianischen Künstlern gibt es oft in Kulturinstituten für, ja, also ich habe oft nicht mal 10 € bezahlt für wirklich bekannte brasilianische Künstler. Und sonst, Samba gibt es in so gut wie allen Bars dort, wo ich gewohnt habe, gibt es immer ein, zwei Typen, die mit der Gitarre ihre Lieder singen, und das ist auch eigentlich wunderschön, weil ich liebe Samba so. Es gibt Capoeira auf den Straßen, es gibt so eine bekannte, also sowas wie eine Gasse, also so ein Alley, das heißt Bekoji Batman, also Batman Alley. Und da gibt es super viel Graffiti und auch generell gibt es da sehr viel künstlerischen Austausch. Paar Bars und so gibt es da auch. Und da gibt es auch immer öffentlichen Capoeira, wo man sich auch wirklich dazusetzen kann und man kann auch mitmachen. So. Genau, ansonsten gibt es viele Museen, die immer einmal pro Woche gratis sind. Es gibt immer irgendwelche Festivals. Ich war auch so ein Food Festival, wo es dann so Straßenessen gab. Es gibt immer irgendwelche Demos, irgendwelche Pride-Veranstaltungen, wo die Leute auf die Straße gehen. Also es ist sehr, sehr divers auch in Sao Paulo, wird auch sehr zelebriert. Es gibt dann auch noch sehr viel japanischen Einfluss und japanische Gärten und so. Und ein Bezirk, der ist Liberdade, also Freiheit. Da gibt es sehr viel, also das ist wirklich ein bisschen wie Japantown, also wie Chinatown, bloß komplett japanisch. Mit Malls, wo es nur, also es sieht, du denkst wirklich manchmal, du bist in Japan, so, es ist wirklich so komplett überladen und so. Und außerhalb Sao Paulo gibt es auch noch sehr viel zu tun. Also es gibt, Sao Paulo ist ja auch der Staat Sao Paulo. Und da gibt es sehr viel schöne alte, also es gibt viel schöne Natur, viele Wasserfälle. Es gibt aber auch so alte Kolonialdörfer noch. Wo auch zum Teil so sehr viele geschichtliche Sachen sehr interessant auch sind, so alte Railway Companies von den Engländern, die sie dort gebaut haben, also so alte Zugstellen, die zum Teil nicht mehr in Benutzung sind, aber zum Teil auch immer noch ein paar alte Züge vorbeifahren, die dann halt früher immer den Kaffee von der Küste in die Stadt São Paulo gebracht hat. Und wo der Kaffee angekommen ist, ist Santos. Das ist auch eine sehr interessante, sehr alte Stadt. Nebendran ist São Vicente, die älteste Stadt Brasiliens. Und da hat man auch einen sehr schönen Flair, wenn man in die Städte geht. Die Strände sind da nicht so das Beste, aber wenn man dann noch ein bisschen weiter in Richtung Rio fährt, kommt man ins Litoral Norte und da gibt es die wunderschönsten Strände, die ich bisher gesehen habe. Mit wunderbarer Flora und Fauna. Ich habe mal ein Capybara einfach so im Wald gesehen dort am Strand und dachte mir, was? Also, da war ich echt, es war so ein kleiner Magic Moment. Genau, und sonst. Also, es gibt genug zu tun. Mehr, also ich hatte 3 Monate da, habe super viel gemacht. Ich bin jeden Tag rumgelaufen und habe mich am Ende immer noch so gefühlt, als hätte ich eine riesige Liste offen an Sachen, die ich noch machen kann.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr bunten, lebendigen Stadt, auf
Ja.
die man total Lust bekommt, gerade jetzt, wo es hier so dunkel und grau und kalt ist. Also klingt auf jeden Fall total schön und so, als würde es sehr schwer sein, sich dort zu langweilen.
Ja, das auf jeden Fall. Noch eine Sache, die ich vergessen habe zu sagen, ist vielleicht, also dort ist ja der Winter in unserem Sommer und ich war ja im Sommer, in unserem Sommer da. Und
Ah.
ich war echt überrascht, wie kalt es doch im Winter sein kann, weil es wurde bis zu 5 Grad, aber da es da so also hohe Luftfeuchtigkeit gibt, ist es gefühlt viel kälter. Und also man sollte sich schon, wenn man dort im Winter ankommt, warm einpacken. Tagsüber ist es dann voll in Ordnung, dann hat man trotzdem so 25 Grad meistens. Aber nachts kann es dann schon sehr abkühlen. Das ist anders als in Rio, da wird es gefühlt nie kalt. So. Das liegt wahrscheinlich an der Lage einfach.
Okay. Ja, gut zu wissen, dass man sich auf jeden Fall gut überlegen sollte, wann man hingeht. Alles klar. Dann vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich glaube, alle Studierenden, die sich das anhören und überlegen, nach Brasilien zu gehen und speziell auch nach São Paulo, sind jetzt auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Und bis bald.
Dankeschön, tschüss.